Es gibt sicher Formen der Lustigkeit, die funktionieren nicht, wenn es einem schlecht geht. Aber es gibt Formen einer tiefen Freude, die durchaus auch mit Schmerz einhergeht, wo das zusammenpasst. Der schönste Text, den ich da kenne vielleicht, ist ein Gedicht von Hölderlin, wo er über Sophokles, über die Tragödien des Sophokles sagt, viele versuchten, umsonst das Freudigste freudig zu sagen, hier spricht endlich es mir, hier in der Trauer sich aus. Also ich will sagen, es gibt eine Art, die Freude sichtbar zu machen, die sogar gerade im Traurigen, in der Tragödie sichtbar wird. Und jetzt kann man sich fragen, was ist da gemeint? Und dann guckt man sich mal die Tragödien an vom Sophokles und da sieht man, es geht eigentlich immer darum, dass die Gottheit da ist, dass die Götter da sind, dass wir mit denen was zu tun haben. Und das ist auch das, was ursprünglich zum Fest gehört. Das sagt schon der alte Plutarch, die Freude des Festes besteht nicht in Bier und Würsten, sondern in der Anwesenheit der Gottheit. Also dass diese Dimension mit dazukommt. Und dann würden diese Fragen von Freude, Leid, Schmerz, Tod und Leben überhaupt nicht verschwinden, werden auch nicht abgeschwächt. Sie rücken in eine zweite Ebene und werden noch einmal umgriffen. Rilke hat das so formuliert in seinem Testament, der hat gesagt, die kleinen Kugeln von Ja und Nein werden dann zusammengeschlossen und erlauben das eigentlich große Ja. Und wenn das sogar solche Leute sagen können, meine ich, wäre das durchaus etwas, worüber Christen nachzudenken hätten, in diesem Bogen von Schöpfung bis österliche Auferstehung und Erwartung seiner Wiederkunft, wo ja auch Jesus die Wundmale nicht verliert, sie sind verklärt. Das ist jetzt ganz kurz gesagt, aber ich glaube, jeder, der sich darauf einlässt, kann es ja vertiefen und nochmal sehen, was dort hineingehört. Aber das wäre es, diese Verbindung, also die Wundmale sind da, Leiden ist vergänglich, gelitten haben ist unvergänglich und bleibt. Aber diese Wundmale sind verklärt. Was heißt das?
Und dadurch ist ja praktisch das Leid in den Hintergrund gerückt und sozusagen als Trost im Gegenzug wieder angekommen an uns.
Es ist irgendwie aufgenommen, es bleibt, ich würde auch den Schmerz nicht einfach wegwischen, denn wie gesagt, das gelitten haben bleibt und das gehört schon mit dazu und erst recht natürlich Schuld und das Böse, das sollte eigentlich nie sein, auch nicht gewesen sein, aber es ist nun mal, dass das aber nochmal umgriffen werden kann, das zeigt sogar also schon die Leistung der Kunst, die das schon hinbringt, wo keiner von uns weiß, wie das geht. Warum tröstet Musik? Warum befreien Gedichte? Warum haben damit Menschen überlebt, sogar in den Vernichtungslagern? Was ist das?
Der Mensch ist sich dem Leid bewusst und tröstet sich darin, so würde ich es jetzt ausdrücken.
Ja.
Im Trost ist doch auch der Glaube verankert.
Oder umgekehrt, ich würde umgekehrt sagen, dass der Trost im Glauben verankert ist. Mhm. Vielleicht finden auch Leute auf dem Weg über den Trost zum Glauben, ja, will ich nicht ausschließen, aber ich glaube, da wäre eigentlich im eigentlichen Sinn, muss der Trost ja aus dem Glauben kommen. Sonst würde der Glaube so in den Verdacht des Wunschdenkens geraten. Und dann, weil der Glaube muss sich ja auch bewähren in Zeiten der Ungetröstetheit oder so. Nur, dass dann am Schluss dann genau diese Tröstung wieder herauskommt, so wie eben der Psalm anfängt, den Jesus am Kreuz zu beten da, warum hast du mich verlassen? Aber dann schon im 10. oder 11. Vers dort ankommt, vom Leib meiner Mutter an, bist du mein Gott.
Ich möchte es mal ganz platt ausdrücken. Ein Mensch steht aus bestimmten Gründen im Leiden. Er tröstet sich auf zwei Weisen. Erstens, mich könnte es schlimmer treffen. Und zweitens, zum Glück trifft es mich und keinen anderen. Das sind so die beiden Teile, wie ein Mensch das Leiden auch empfinden könnte. Ist denn darin der Glaube an das Sinnvolle, letztlich an das Gute sozusagen im Menschen einprogrammiert?
Ich glaube schon, dass man etwas Ähnliches sagen könnte. Das macht ja andere Leute jetzt wieder so misstrauisch, dass wir, glaube ich, eine Veranlagung haben, in allem und jedem Sinn zu sehen. das sollte man erstmal einräumen. Für mich ist gerade der Sternenhimmel, von dem ich vorhin sprach, ein Bild. Da ist also da diese schwarze Himmelsdecke und mit lauter Punkten da bestreut, aber bunt daher. Und die Menschen sehen da einen Wagen und einen Bären und eine Jungfrau, wo man schon sagen kann, also ihr seid ja wirklich sinnsüchtig, ihr seht ja in allem was. Also man steht vor dem Verdacht, dass die anderen sagen, du willst dir da nur einen Sinn hineingucken. Das ist, mit dem Verdacht muss man leben. Ich würde auf der anderen Seite eben dem entgegenhalten. Nein, wenn man die Augen aufmacht, entdeckt man tatsächlich Muster. Sie sind da. Und gerade die Künstler, finde ich, sind deswegen auch so die Verbündeten der Glaubensverkündigung, dass sie uns diese tiefere Gestalt und diese Sinnzusammenhänge jetzt nicht so hinreden wie jetzt die Theologen oder die Philosophen, sondern dass die das in der Gestalt zeigen können und von dort her überzeugen. Die halten keine großen Traktate, sondern die führen das vor, die Geschichte. Die erzählen eine Geschichte mit Schmerz und Kummer und Unglück und allem und können doch zeigen, dass es ein erfülltes Leben ist, dass man zu diesem Leben Ja sagen kann, dass man es annehmen kann. Das ist gerade in der klassischen Literatur immer wieder der Fall, aber ich finde auch bei neueren Autoren wird das immer wieder noch einmal geleistet. Diese innere Stimmigkeit, die sich dem erschließt, der der Welt gerecht wird, nun kann man halt irgendwem nur gerecht werden, wenn man ihn liebt, das ist der Punkt. Also wir landen eigentlich bei dem Punkt, dass wenn man mit den richtigen Augen schaut, man es dann auch richtig sieht.
Und das hat sich ja sozusagen durch die komplette Literatur bis in die heutige Zeit und wahrscheinlich auch darüber hinaus gehalten. Und aus diesem Zusammenhang wird klar, dass die Gegenwärtigkeit Gottes als Blick in das Jetzt und in die Zukunft der Grund der Zuversicht und der Freude ist.
Meine ich schon, dass man das so sagen kann. Eben ganz auch von außen geguckt, warum setzt sich einer hin und sucht da die ganze Nacht nach dem richtigen Wort oder nach den richtigen Farbflecken da auf der Leinwand noch?
Die Zeit geht leider zu Ende. Herr Professor Splett, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns durch dieses Kapitel, durch Ihren Vortrag gelehrt haben und vor allen Dingen uns auch gelehrt haben, Dinge anders zu betrachten und auch einmal die visuelle Wahrnehmung gesund zu hinterfragen. Nochmals Dankeschön.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, nutzen Sie unser Download- oder Podcast-Angebot auf unserer Internetseite. Das geht ganz einfach unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.horeb.org. Wenn Sie vielleicht keine Möglichkeit für das Internet haben, ist das auch kein Problem. Gerne schicken wir Ihnen einen Mitschnitt dieser Sendung kostenlos zu. Rufen Sie einfach unseren CD-Dienst an unter der Telefonnummer 0700 7525 7520. Noch einmal unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 0700 7525 7520. Klar, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann bitte die 0049 vorwählen. Dann weiter mit der 700 7525 7520. Das ist ein kostenloser Service von uns für Sie. Natürlich freuen wir uns über jede Spende, um den Arbeitsaufwand decken zu können. Ich wünsche Ihnen viel Freude noch im weiteren Programm und gottesreichen Segen. Ihr Andreas Martin.